Radio Lotte, Studio Literatur. Eine Sendung der Literarischen Gesellschaft Thüringen.
Recht herzlichen guten Abend und herzlich willkommen hier auf unserer Literaturetage der Literarischen Gesellschaft. Ich begrüße Sie zu einem, ja, ich hoffe, unterhaltsamen Abend, auch wenn es eine eigentlich schwere Geschichte ist. Fluchtnovelle, Thomas Stressler ist aus der Schweiz zu uns gekommen und die, die das Buch schon gesehen haben, sehen, so eine schöne Flugtickets kriegt man heute gar nicht mehr, die noch mit der Hand ausgefüllt sind von der Swiss Air. Und heute kriegt man nur noch irgendeinen Zettel oder einen Code aufs Telefon drauf. Aber was mit diesem Flugticket auf sich hat und wie diese Geschichte der Eltern gewesen ist, das erfahren Sie in diesem Buch. Also deswegen begrüße ich heute Thomas Stressler. Recht herzlich willkommen zur Vorstellung Ihres Titels. Und moderiert von Matthias John, der durch die Geschichte, durch das Buch und durch die Biografie leiten wird aus Jena. Auch Ihnen recht herzlich willkommen.
Ja, dann begrüße ich Sie nochmal ganz herzlich. Wir haben uns schon ein bisschen unterhalten vorneweg und ich habe erfahren, dass das die erste Lesung in der ehemaligen DDR, auf dem Territorium der ehemaligen DDR ist. Es wurde schon mehrmals daraus gelesen, aber noch nicht hier in der Region.
Ja, ist das richtig? Ja. Ja, ich bin darum auch besonders gespannt auf diesen Abend, ja.
Ja, und wie es zu dieser Idee kam, Sie einzuladen, da war ich ein bisschen mit dran schuld, weil ich habe in Erfurt in der Buchhandlung vor einem halben Jahr herumgestöbert und fand diese Fluchtnovelle und dachte, Thomas Stressler, das ist ein Literaturwissenschaftler, der schreibt eigentlich wunderbare Essays und über Gelassenheit, über Salz, das kannte ich alles. Und wieso schreibt er jetzt eigentlich eine Novelle? Und die habe ich dann sofort gelesen, die fängt ja auch in Erfurt an, obwohl Chemnitz auch eine ganz wichtige Rolle spielt. Also Anfang und Ende ist in Chemnitz, aber der Ausgangspunkt, der Nukleus ist quasi in Erfurt. Ja. Und dort kaufte ich dieses Buch, ohne von dem Buch gehört zu haben. Und dann habe ich hier in der Literarischen Gesellschaft abends nach einer Lesung von Christina Virak, saßen wir zusammen und haben darüber gesprochen, wie die Sicht aus der Schweiz auf die ehemalige DDR ist. Und dann fiel mir dieses Buch ein und dann, das war sozusagen die Initialzündung, da sie einzuladen. Und da ich so begeistert davon war, darf ich jetzt die Moderation machen.
Ich freue mich sehr, ja. Vielen Dank.
Ja, es gibt einen Satz, den ich besonders interessant fand. Es gibt da drin, bin ich gut zu verstehen?
Ja.
Ja. Es gibt da drin einen Brief an die Polizei. Vielleicht, wenn wir dann über den Inhalt sprechen, dann wird sich das auch noch klären. Da gibt es einen Satz, der Unterzeichnete hält die Darlegung seiner Motive für unnötig, heißt es da. Aber wir interessieren uns ein bisschen für die Motive, die Sie hatten, um diese Erzählung, diese Novelle zu schreiben.
Also guten Abend zuerst einmal. Das ist also sehr treffsicher, dass Sie ausgerechnet diesen einen Satz jetzt rausgesucht haben, weil das ist nämlich mein Lieblingssatz im ganzen Buch. Das kann ich auch sagen, weil der stammt nicht von mir, sondern, also ist ganz uneitel, der stammt wörtlich aus einem Brief, den mein Vater an die Schweizer Polizei geschickt hat, kurz bevor er diese Aktion, meine Mutter aus der DDR auszuschleusen, muss man sagen, gestartet hat, hat er der Schweizer Polizei mitgeteilt, was er ganz genau vorhat, welche Wege er gewählt hat, welche Vorkehrungen er getroffen hat, welche Dokumente ihm dabei behilflich sind, und zwar in der Annahme, dass die Schweizer Polizei, falls etwas schief geht, massiv überfordert sein würde, wie sie mit dieser Situation umgehen soll. In der Schweiz wusste man und weiß man wahrscheinlich auch bis heute relativ wenig über die DDR. Es kommen in dem Buch auch einige Exponenten der Schweiz vor, also zum Beispiel der Leiter der Schweizer Delegation in Berlin in den 60er Jahren. Da gab es noch keine Schweizer Botschaft in der DDR. Es gab umgekehrt auch keine DDR-Botschaft in Bern. Das fing dann erst Anfang der 70er Jahre, Willy Brandt. Deutsch-deutsche Grundlagenverträge fing das erst an und die Schweiz hat sich immer auf den Standpunkt gestellt, wir können da nichts tun, das ist keine Schweizer Staatsbürgerin, mischen Sie sich nicht in die Angelegenheiten anderer Staaten ein, und damit war die Sache eigentlich auch gegessen. Und er hat diesen Brief geschrieben und das ist natürlich auch, zeigt auch etwas von dem Geiste, der Unterzeichnete hält eine Darlegung seiner Motive für unnötig. Das Motiv ist Liebe. Und wer jemals diesen Zustand selber erfahren hat, dem muss man es wahrscheinlich oder der muss man es wahrscheinlich nicht weiter erklären. Und damit sind wir beim Motiv, mich dieses Buch zu schreiben. Es ist natürlich ein bisschen, es ist mir immer ein bisschen unangenehm gewesen, weil ich ja, und die Situation verschärft sich heute Abend noch massiv, weil meine ehemalige Chefin vom deutschen Seminar, bei der ich lange Assistent war, hier ist und die mich eigentlich lange Jahre nur als mittel- bis halbseriösen Literaturwissenschaftler gekannt hat. Und ich habe dann immer ganz brav literaturwissenschaftliche Aufsätze geschrieben und so. Aber ich dachte immer, schon in der Zeit, weil ich habe das schon seit 30 Jahren mit mir rumgetragen, ich dachte immer, das ist einfach eine tolle Geschichte. Und die Geschichte wurde mir quasi in die Wiege gelegt. Und ich habe so viele Bücher gelesen, wo keine tolle Geschichte drin ist, dass ich dachte, wenigstens die Geschichte ist gut, selbst wenn ich sie nicht gut aufschreibe, die Geschichte selber bleibt immer noch sehr gut. Und ich habe das dann lange versucht und irgendwann habe ich dann gedacht, ja nein, jetzt muss es sein. Und jetzt mache ich das mal, jetzt traue ich mir das auch langsam zu. Und es kam noch hinzu, dass ich nicht der Erste war, der sich für diese Geschichte interessiert hat. Es gab einen jemanden vor mir, der sich für diese Geschichte interessiert hat. Ich weiß nicht, ob Ihnen der Name Hermann Burger etwas sagt, ein Schweizer Schriftsteller, der 1989 Selbstmord begangen hat. Der war so ein Freund meiner Eltern und der hat Mitte der 70er Jahre mitgekriegt, dass es diese Geschichte gibt und hat dann selber das Projekt gehabt, diese Geschichte aufzuschreiben, hat dann ein längeres Gespräch mit meinen Eltern geführt und dieses Gespräch auf Tonband aufgenommen. Und ich wusste immer, es gibt dieses Tonband und ich wusste, Hermann Burger selber hat diese Geschichte nicht aufgeschrieben. Es gibt 10 Jahre nach dieser Tonbandaufnahme, ist ihm das nochmal in den Sinn gekommen übrigens. Es gibt ein 10-seitiges Typoskript aus der Mitte der 80er Jahre, wo er einen Film draus machen wollte, ist aber daran gescheitert. Und ich wusste immer, es gibt dieses Tonband und Anfang der 90er Jahre, also Sie sehen, wir reden jetzt wirklich von tiefer Vergangenheit, damals war ich so 21, kam der Nachlass von Hermann Burger ins neu gegründete Schweizerische Literaturarchiv in Bern. Und ich war quasi der Patient Null im Nachlass von Hermann Burger wahrscheinlich. Es war alles noch ungeordnet und ich wusste, irgendwo in diesem Kartongebirge muss, wenn es sie noch gibt, diese Kassette sein. Und dann habe ich gesucht, zuerst wurde ich beaufsichtigt und ich wusste, irgendwann verliert die Mitarbeiterin des Schweizerischen Literaturarchivs die Nerven und sagt, wissen Sie was, ich bin im Büro nebenan, wenn Sie eine Frage haben, dann kommen Sie. Und dann hatte ich das ganze Gebirge für mich und habe dann diese Kassette gefunden und im Überschwang der Freude zuerst mitgenommen, aber später wieder zurückgebracht. Und dann hatte ich die ganze Ausgangslage, das ganze Material. Das heißt, ich musste gar nicht meinen Eltern gegenüber auffällig werden, indem ich notorische Nachfragen stellte, sondern sie hatten das ja alles schon mal erzählt.
Ja, also ist denn aus, wenn wir da mal anknüpfen jetzt gleich, ist denn aus diesen Gesprächen direkt zitiert worden? Ich glaube eher nicht. Ne? Sie schreiben im Nachwort, das ist nur verwendet worden als Material, ja. Denn die Dialoge, die da zu finden sind, die sind natürlich, wie soll man sagen, nachempfunden.
Ja, es ist eine Geschichte mit 3 novellistischen Höhepunkten, darauf kommen wir vielleicht noch. Und es gibt am Anfang so 2 Dialoge, wo sie erzählen, wie sie sich kennengelernt haben. Das ist ein bisschen orientiert an diesem Gespräch. Was mir auch eine Erleichterung war, weil es ist ja ein bisschen unangenehm, wenn man erzählen müsste, wie sich die eigenen Eltern ineinander verlieben. Das ist ein bisschen indiskret. Also dachte ich, wenn Sie das schon Hermann Burger erzählt haben, dann lasse ich Sie das quasi in diesem Tonfall, also schon nachbearbeitet, gleich nochmal selber erzählen. Dann muss ich das nicht tun. Da muss ich da nicht allzu zudringlich werden. Aber ansonsten gab es auch viele Dinge, die ungeklärt waren. Also ich habe dann natürlich, als ich mich dann wirklich ernsthaft damit auseinandergesetzt habe, ich habe wirklich den Anspruch gehabt, das alles sehr präzise auch zu rekonstruieren und auch keinen Fehler zu machen. Es gab übrigens auch jemand, der in der DDR gearbeitet hat, der mir geschrieben hat, er hätte alles überprüft und es würde alles stimmen. Er hat sich auch geoutet, sagen wir mal, Stasi-Mitarbeiter gewesen und hätte das alles überprüft und es stimme alles. Das hat mich wahnsinnig erleichtert. Ganz im Ernst, ich sage das ohne Hohn. Und ich habe sehr, sehr viel, sehr lange recherchiert und man kann sich gar nicht vorstellen, es gibt dann, also eine kleine Anekdote, das Flugticket wurde schon erwähnt, es war also eine Flucht mit dem Flugzeug, relativ komfortabel von dem her. Und in dem Flugzeug, in dem sie dann geflohen sind, war ein Orchester. Man muss sich vorstellen, man sitzt in Prag, die Flucht lief über Prag, man sitzt in Prag am Flughafen und ist dabei im Begriff Republikflucht zu begehen. Und dann sitzt man am Gate und wartet auf den Swissair-Flieger nach Zürich und rundherum sprechen alle Sächsisch. Das ist ein bisschen beunruhigend. Man würde eigentlich erwarten, die sprechen Schweizerdeutsch. Allenfalls vielleicht noch Tschechisch, aber das wäre auch erklärungsbedürftig gewesen, aber die sprachen alle Sächsisch. Und meine Mutter hat mir gesagt, es war ein Orchester in dieser Maschine. Und 16. Juli 1966, und ich habe das Gewandhausorchester in den Wahnsinn getrieben, ich habe ihm gesagt, es muss am 16. Juli 1966 ein Orchester in diesem Flieger gewesen sein. Ich habe ihm gesagt, das ist völlig unmöglich, weil Mitte Juli ist Sommerpause. Da spielt kein Orchester. Da haben auch Musiker Anrecht auf Sommerferien. Dachte ich, ja gut, Staatskapelle Dresden, vielleicht ein Orchester aus Berlin, aber wieso sollten die über Prag reisen und so? Und bis dann ein junger Typ kam und sagt, nee, es gab im Gewandhausorchester gab's ein Ensemble, das Bach-Ensemble. Und das war so ein Ensemble, das reisen durfte, das auch so als kulturelles Aushängeschild der DDR gedient hat. Und die machten just im Juli 1966 eine große Südamerika-Tournee durch Argentinien, Brasilien, Uruguay und Chile. Und die waren just auf diesem Flieger. Aber darum dachte ich, also ich kann da nicht einfach schreiben, da war noch ein Orchester, sondern das muss stimmen, weil sonst wäre die ganze Geschichte, die an sich schon unglaublich ist, unglaubwürdig geworden.
Ja, und es gibt ja dann so Beglaubigungen auch durch offizielle Dokumente. In der ganzen Novelle sind sehr unterschiedliche Textsorten verarbeitet. Also vom Dialog, auch Aktuariale Erzähler und dann dieser Brief an die Polizei zum Beispiel, andere Dokumente, Gesetzestexte, aber auch ein Ausschnitt aus dem Neuen Deutschland, der davon berichtet, wie dieses Bachorchester erfolgreich in die Welt gefahren ist und dann auch vollständig wieder zurückkommt, oder? Hat da einer gefehlt? Ja, nee, also einer dieser Musiker sagte auch, die wollen uns alle wiederhaben. Und da war, ist auch nochmal die Situation geschildert, wie argwöhnig die DDR da drauf geschaut hat, dass keiner verloren geht.
Ja, und das ist dann wieder wahrscheinlich ein bisschen der Wissenschaftler, oder? Also wenn man dann mal einen Zipfel hat, wenn man dann mal weiß, okay, Bachorchester, dann kommt dann gleich die ganze Ladung. Also dann habe ich mir ein Online-Abo, ein Archiv-Abo des Neuen Deutschland. Das ist wunderbar aufgearbeitet. Da kann man jeden Artikel, das ist super, das ist ein historischer, ich habe das irgendwie als Treue bis heute. Ich brauche es jetzt nicht mehr so, aber und dann kommen dann sofort Berichte, also Berichte auf der Frontseite des Neuen Deutschland über ein Konzert, das dieses Bachorchester in Prag gespielt hat, am Vorabend der Reise nach Südamerika. Und dann kommen so 4 Wochen später, kommt dann die Verzugsmeldung, das ganze Orchester hat eine umjubelte Südamerika-Tournee gemacht und alle sind heil wieder zurückgekommen. Und es wurde, also das haben sie auch gesagt, von allem wurden die Fingerabdrücke genommen und so. Der Nationalpreisträger Gerhard Bosse war auch dann wieder da und so. Also wenn man da mal den Zipfel hat, dann findet man sofort das ganze Material.
Interessant, am Anfang, als die beiden sich kennenlernen, 1965 in Erfurt, da sind die auch mit dem Zug gefahren von Weimar. Weimar kommt auch recht oft vor oder einige Male in dem Text als Ortsname neben Chemnitz. Und jemand liest das Neue Deutschland und die DDR-Studenten, die schämen sich, weil die Zeitung so langweilig war. Jetzt inzwischen haben sie sie nachträglich interessant gefunden und zitieren da draus, so wie Uwe Johnson aus der New York Times in den Jahrestagen beispielsweise. Es gibt so viele intertextuelle Bezüge, wenn man das mal, wenn man weiß, dass das ein Literaturwissenschaftler geschrieben hat, entdeckt man, dass das auch damit einfließt. Und die Technik ist gar nicht so viel anders als in dem Gelassenheitsbuch, die Sachen von allen Seiten zu betrachten und die Quellen zu zitieren. Darf ich das so sagen? Ist das richtig beobachtet?
Das ist sehr richtig beobachtet. Ja. Und es geht ja auch darum, Tonfälle hörbar zu machen. Und zwar nicht einfach nur, was die DDR betrifft. Also zum Beispiel, man hat es ja zu tun mit einem Überwachungsstaat und ein Überwachungsstaat lebt ja davon, dass er nicht sichtbar wird. Und gleichzeitig muss man irgendwie auch klar machen, vielleicht auch Leuten, nicht jetzt vielleicht wie einige von Ihnen, die das noch besser kennen, aber die das vielleicht nicht mehr kennen, indem man zum Beispiel Gesetzestexte zitiert. Und weil da spricht eine gewisse Mentalität raus, also so Ausdrücke wie vorbereitete Nichtrückkehr. Ist ja eine Wortschöpfung erster Güte, vorbereitete Nichtrückkehr. Und da spricht ein gewisser Geist aus diesem, offenbar haben auch Sie ja spricht ein gewisser Geist aus diesen Dokumenten und diese Dokumente machen dann auch oder führen auch vor, wer eigentlich auf der anderen Seite, wer diese Aktion überhaupt erforderlich gemacht hat. Und auch die Schweiz, es werden auch Schweizer Gesetzestexte zitiert. Also ich habe auch versucht, da jetzt nicht irgendwie die DDR und diese Furchtbarkeit, sondern auch die Schweiz. Die Schweiz ist auch, es ist auch eine Dokumentenfälschung an der Schweiz geschehen, mehrfach. Es ist, die Schweiz hat auch sich nicht für zuständig erklärt. Das kommt alles auch vor in dem Text. Und wenn man sich das mal überlegt, was mich eigentlich am meisten erstaunt hat, dass die Mauer wurde 1961 gebaut, diese Flucht erfolgte 1966 und da gibt es auch eine Habilitation dazu. Die DDR hatte aber erst ab 1968 überhaupt ein Strafgesetzbuch. Also die haben eigentlich ab zwischen 61 und 68 eine Rechtsprechung gehabt, die so ein bisschen zusammengebastelt war. Also nach 45 hat man zuerst das alte von 1870 übernommen, dann hat man diverse Zusatzgesetze und so weiter geschaffen, dann hat man versucht, einen Gesetzentwurf zu machen, der wurde zuerst von den Sowjets abgelehnt, dann hat man einen neuen Anlauf unternommen, dann konnte man sich nicht einigen und so weiter. Das Strafgesetzbuch der DDR gab es in der Form, habe ich auch zu Hause, erst ab 1968. Und diese ganzen Hintergründe, finde ich, muss man kennen oder muss man zumindest irgendwie deutlich machen, wenn man so eine Geschichte erzählen will.
Ja, da ist also auch ein bisschen Rechtsgeschichte mit drin und politische Geschichte und es kommen Personen der Zeitgeschichte vor, der Rechtsanwalt Vogel zum Beispiel. Einmal Inkognito, da heißt das Kapitel im Vogelkäfig, da wird sein Name nicht erwähnt, aber ich glaube, da ist er gemeint. Und später taucht er mal im Original auf.
Ja.
Und ich habe irgendwo zu Ihrem Buch etwas gefunden, dass es als didaktisch sehr wertvoll geschildert wurde. Die Fluchtnovelle eignet sich sehr gut als Schullektüre in der Oberstufe. Hierzu gehört nicht nur, dass es sich um eine zeitgenössische Novelle handelt, sondern auch, dass sich die Novelle inhaltlich und thematisch sehr gut in den Lehrplan des Deutsch- und Geschichtsunterrichts einfügt. Ausgehend von dem Text kann zusammen mit den Schülerinnen und Schülern die Geschichte der DDR erforscht werden. Und so weiter. Also,
das ist ja ein etwas zweischneidiges Kompliment, ja, oder ja, didaktisch wertvoll. Ja,
und es dafür gibt, haben Sie es eigentlich nicht geschrieben, aber es ist eigentlich.
Nein, ich freue mich. Ich freue mich drüber. Ich sage nur, es gibt eine wunderbare Anekdote. Ich bin im Nebenberuf Präsident der Max-Frisch-Stiftung und habe insofern sehr viel mit Max Frisch zu tun. Und da gibt es eine wunderbare Episode. Max Frisch ist in London mit der Ehefrau Marianne und trifft seinen Übersetzer ins Englische. Und die reden so über die Übersetzung und dann schreibt Frisch relativ lakonisch: Dann muss es für Marianne schwer sein, wenn sie merkt, dass sie mit einem Schulstoff verheiratet ist.
Ja.
Also nicht, dass ich mich jetzt schon als Schulstoff erachte, aber es kommt mir einfach jetzt gerade in den Sinn, wenn Sie sagen, also, didaktisch wertvoll.
Aber da ist so viele reale Dokumente enthält, ist es natürlich auch geeignet, weil die ja auch alle zutreffend zitiert sind.
Es kommen einige sehr berühmte, also eigentlich zwei. Der eine ist Horst Mahler, den Sie wahrscheinlich auch alle kennen. Also der war zu der Zeit Mitte der 60er Jahre noch so ein Studentenanwalt, und mein Vater ist an den Rang gekommen über eine Filmregisseurin, die er kannte, mit der er so eine Wohngemeinschaft, die hat dort irgendwie so ein bisschen Büroarbeiten gemacht als Studentin. Und dieser Horst Mahler, der ja später dann zuerst in den Links, in die RAF abgerutscht ist und jetzt, glaube ich, sogar verurteilter Neonazi ist, oder? Also dieses ganze Spektrum an ideologischer Verirrung mitgemacht hat, das möglich ist. Und dieser Horst Mahler hat ihm aber sehr geholfen. Also da kommt ein junger Schweizer, und man muss das vielleicht noch sagen, er 23, sie 21, so jung waren die, kommt ein 23-jähriger Schweizer und sagt, ich habe mich in eine Frau im Osten verliebt, was kann ich da tun? Und das war der Erste, der länger mit ihm geredet hat. Und der hat dann gesagt, ja, ich kann vielleicht einen Kontakt herstellen über Dietrich Scheidt, das war auch ein Anwalt, und der wiederum hat den Kontakt hergestellt zu Wolfgang Vogel, der Mann mit dem goldenen Mercedes, der ja an allen Austauschen, auch Kliniker Brück und so, beteiligt war. Und der hat gesagt, der hat ihn empfangen und der hat wirklich gesagt, der hat dann wiederum mit Friedrich Karl Kaul gesprochen, der die DDR an den Auschwitz-Prozessen in Frankfurt vertreten hat. Und dieser Vogel hat gesagt, sie können die Frau haben, aber das kostet. Und da gab's, er hat das nicht genau beziffert. Das ist auch keine Neuigkeit, das ist historisch aufgearbeitet. Also die DDR hat schon überlegt, was haben wir investiert in die Ausbildung dieser Person und was könnten wir zurückerwarten. Meine Mutter wäre relativ kostengünstig gewesen, weil sie ein Kunststudium gemacht hat und nicht etwa Medizin oder so, das wäre dann viel teurer gewesen. Das ist nicht so zynisch, wie es klingt, sondern das ist in der Logik der Zeit gesprochen. Und mein Vater hat x Dinge versucht, zum Beispiel eine der absurdesten Ideen war, da habe ich auch lange recherchiert, dann hätte es jemand gegeben, der gesagt hat, Damaskus oder Peking. Und dann habe ich, wieso jetzt Damaskus oder Peking? Peking war so, nach Peking konnte man unter Umständen, aber das wäre völlig unrealistisch gewesen, aber es gab so ganz kleine Austauschprogramme zwischen Peking und Berlin. Es gab auch mal die Rede, die Achse Peking-Pankow. Und das wäre aber illusorisch gewesen, weil meine Mutter war keine Sinologin und das konnte man jetzt auch nicht in einem halben Jahr noch irgendwie vortäuschen. Dann gab es aber die Idee Damaskus und das hat damit zu tun, dass im Januar 66 die Interflug, die Fluggesellschaft der DDR, eine Linie aufgenommen hat, Berlin-Damaskus mit Zwischenlandung auf Zypern. Und die Idee meines Vaters war, dass es vielleicht in Damaskus eine Schweizer Botschaft geben könnte mit zivilstandsrechtlichen Befugnissen. Dann hätte man nach Damaskus fliegen können, dort auf der Schweizer Botschaft heiraten und dann meine Mutter als in Damaskus quasi eingeheiratete Schweizerin nach Zürich ausfliegen. Aber das war auch völlig illusorisch. Also sie haben einfach versucht, einen legalen Weg zu finden und nicht einen illegalen Weg zu finden. Und darum finde ich die Geschichte, wenn ich das an dieser Stelle sagen darf, auch erzählenswert. Man muss sich ja immer überlegen, wieso soll eine private Geschichte erzählenswert sein für eine Öffentlichkeit. Es gibt so viele privaten Geschichten. Max Frisch selber hat mal gesagt, man soll den Leuten nicht mit privaten Geschichten kommen, ausgerechnet Max Frisch. Und aber die Geschichte ist eben so gut, weil die DDR hat ja alles dran gesetzt, die Leute an der Ausreise zu hindern. Es gab Tunnels, es gab präparierte Kofferräume, es gab eine Flugzeugentführung, es gab Ballone, es gab präparierte Zugabteile, es gab ganz brachiale Methoden, habe ich neulich gelesen, jemand einfach durchgefahren ist in Österreich, haben sie auch gelesen, und dann haben in Österreich hatten sie den Schlagbaum ein bisschen, die hatten ein Auto so präpariert, dass sie irgendwie unten, aber es war natürlich Leib- und Lebensgefahr. Und mein Vater hat die Idee gehabt, und das ist eine so tolle Idee, dass ich die Geschichte erzählenswert finde, wenn man es mit einem System zu tun hat, das alle Leute an der Ausreise zu hindern versucht, dann muss man es aus der entgegengesetzten Richtung probieren. Das heißt, ich muss es hinkriegen, diese Frau noch im Osten in eine Schweizerin zu verwandeln, um sie völlig legal und völlig entspannt als Schweizerin ausreisen lassen zu können. Und dazu braucht es einiges. Dazu braucht es zum Beispiel einen Schweizer Pass. Und dazu braucht es den Nachweis, dass sie eingereist ist. Und das waren die beiden Punkte, die er haben musste. Dann hatte eine ehemalige Freundin von sich, also die Freundin vor meiner Mutter, also nicht einfach eine Freundin, sondern die Freundin, der hatte gesagt, die wohnt in der Ostschweiz, in seiner kleinen Gemeinde, und der hatte gesagt, die hat überredet, auf das Gemeindebüro, Passbeamtenbüro zu gehen und dem Passbeamten zu sagen, ich habe leider meinen Pass verloren. Ich brauche einen neuen. Hier ist das Passfoto. Und auf dem Passfoto war nicht die ehemalige Freundin zu sehen, sondern meine Mutter frisiert im Stile der ehemaligen Freundin. Das ist schon mal für einen Literaturwissenschaftler super, weil das ist so Verwechslungskomödie. Lässt auch tiefenpsychologisch tief blicken, oder? Also so zwei ähnliche Frauen. Der Passbeamte, der sie kannte, weil man sich da in der Gemeinde kannte, konnte sich auch nicht vorstellen, was die jetzt damit machen sollte. Der hat dann schon ein bisschen gezögert, im Sinne von, ist aber ein komisches Foto und so. Und dann hat sie gesagt, ja, da bin ich einfach noch ein bisschen jünger. Und ja, aber auf dem Foto war meine Mutter. Und am Pass, am Zoll interessiert ja niemanden, wie sie heißen. Sondern da interessiert nur, gibt es eine Übereinstimmung zwischen dem Menschen, der vor mir steht, und dem Gesicht oder dem Foto im Pass. Dann ist alles okay. Dann hat er also einen Pass mit dem Foto meiner Mutter, allerdings auf den Namen der ehemaligen Freundin, aber das spielt keine Rolle. Und da musste er noch einen Einreisestempel haben, und er ist immer über... rede ich zu lange? Nein. Ist er immer über Prag geflogen. Und weil, also das wissen Sie genauso gut wie ich, also man flog dann in Prag und dann durch die Sächsische Schweiz nach Dresden und hat dann irgendwie gemerkt, es ist immer derselbe Stempel, den er kriegt. Und hat dann auch in Zürich noch jemanden besucht, der beruflich oft in Prag war. Ist auch nicht ganz einfach, man kann nicht einfach klingeln und sagen, guten Tag, mein Name ist so und so, darf ich meinen Pass sehen, weil ich interessiere mich für den Einreisestempel des Flughafens Prag. Aber den hat er dann irgendwie so, ich mache eine Reportage und sie reisen ja auch viel und so. Und ja. Jedenfalls, der hat ihm dann, es war immer derselbe Stempel. Ein grüner Stempel, in der Mitte stand GSSR mit Hacek, Praha, dann ein komisches Signet und unten das Datum der Einreise. Immer derselbe Stempel, ist x-mal hin und her gereist. Und dann wusste er, okay, ich habe den Pass mit dem richtigen Foto auf dem falschen Namen und ich brauche noch den Einreisestempel. Dann ist die Dame offiziell eingereist, kann ausreisen, bis ins Detail durchgeplant, also Kleider, alles Kleider von edlen Zürcher Warenhäusern, Grieder und so, eine Ausgabe des Spiegel dabei, alles, also Westtouristin, wie man sich nur vorstellen kann. Und dann hat er wochenlang diesen Stempel gebastelt, mit so Medizinalbesteck und so Gummiplatten und geleimt und dann noch einen Pass, einen Stempelmacher überreden können. Es gab noch so ein Logo.
Ja, die Stelle hat mir als Liebhaber alles Böhmischen besonders gut gefallen, wie Sie beschreiben, dass dieses Hacek auf dem C extra, da ist ja sogar eine Bastelanleitung in dem Buch enthalten, wie man dieses Hacek bastelt in die Stempelform.
Ja. Da ist er fast durchgedreht, das hat er mir immer wieder erzählt. Also der sitzt dann zu Hause, ein 23-jähriger Student, der absolut unpraktisch ist, das ist auch ein Literaturwissenschaftler, der kann noch nicht mal eine Schraube innehaben, also ich kann mir das bis heute nicht vorstellen. Aber der hat dann das irgendwie geschafft, mit Hilfe dieses Stempelmachers, der dann schon gefragt hat, also es gab so ein Logo, ein Viereck, eine Zahl drin, von der man nicht wusste, was sie bedeutet, und dann hinter dem Viereck so, fünf oder sieben so Striche, so ein bisschen so sputnikhaft. Und dann hat er schon gefragt, wieso brauchen die das eigentlich? Und dann hat er gesagt, ich gründe einen Tennisclub. Und das ist eine abstrakte Form eines Tennisballs, der so zum Zeichen seiner Geschwindigkeit so ein paar Striche hinter sich herzieht. Damit ist er auch durchgekommen. Also das ist so ein bisschen, man muss nur überzeugend auftreten, dann kriegt man, was man will. Und dann hat er das wochenlang gebastelt. Irgendwann hatte er diesen Stempel. Und ich habe zu Hause ein Papier, wo er im Überschwang der Freude, man muss auch noch die Farbe richtig finden, im Überschwang der Freude das ganze Papier vollgestempelt hat, weil er endlich den richtigen Stempel hatte. und hat dann meine Mutter mitgeteilt, wann sie sich treffen. Und zwar nicht einfach so, wir sehen uns am 16.07. in Prag, sondern sie hatten ausgemacht, eine bestimmte Stelle. Sie hatten eine Ausgabe ausgemacht, Reklam, Taschenbuch, Iphigenie von Goethe. Kann man in Weimar mal...
Natürlich muss man dieses schönste oder kürzeste Kapitel mit
das der Iphigenie auch hier erwähnen. Das, ja. Er hat ihr zwei Zitate aus Goethes Iphigenie geschickt. Und dann konnte sie in der Ausgabe nachschauen und sah, der eine Satz steht auf Seite 16 und der andere steht auf Seite 7. Das heißt, ich muss am 16.07. in Prag sein. Und sie kam dann von Dresden, es ist wirklich wahr, sie kam dann von Dresden, muss natürlich alles hinter sich vernichten, damit niemand aus dem persönlichen Umfeld irgendwie nach hoffentlich geglückter Flucht irgendwie belangt werden konnte. Also sie sitzt im Zug von Dresden nach Prag und er im Flugzeug von Zürich nach Prag am 16.07. Und dann war es eben so, also den Stempel hatte er in eine Seife eingebaut, das Stempelkissen in den Rasierapparat eingebaut. Und den Pass hatte er ins Futter seines, ich weiß eben nicht, wie man das in Deutschland nennt, in Schweiz sagt man Necessaire, also wo man die Zahnbürste, hat er dort eingenäht. Es ging natürlich heute alles nicht mehr, weil das natürlich alles durchleuchtet wurde, aber der hat auch viel Krimis gelesen und so. Und er kommt dann also an, während sie im Zug von Dresden nach Prag sitzen, er kommt von Zürich nach Prag mit dem Stempel, mit dem Pass, mit Kleidern, mit Spiegel, und reist selber ein, hält seinen Pass hin und stellt fest, die haben den Stempel geändert.
Das ist sicher eine
der Höhepunkte. Als ob sie ihn gerochen hätten. Der war nicht mehr grün, sondern rot. Und die ganze Arbeit war futsch. Die ganze Stempel, die ganzen Nächte, die ganze Arbeit war einfach für die Katze.
Gibt es denn eine Stelle, die Sie vielleicht gerne mal vorlesen können?
Ach so.
Von diesen, Sie haben jetzt fast einige wichtige Teile schon erzählt. Ja. Das ist auch sehr spannend, das live zu hören.
Wollen Sie, dass ich was vorlese?
Aber es gibt vielleicht auch eine Kernstelle. Sie haben von drei Höhepunkten gesprochen. Die, sicherlich ist dieses retardierende Moment, wenn man es so nennen will, dass die Stempelfarbe nicht stimmte, eine ganz entscheidende Schlüsselstelle in dieser Geschichte.
Also gut, Ihnen zu lesen, ich rede eben gerne. Ich rede lieber, als ich vorlese. Und wenn ich selber Lesungen moderiere, stelle ich immer fest, wenn die Leute dann zu lange lesen, geht die Aufmerksamkeit immer so runter und die Leute warten, dass das Gespräch weitergeht. Nicht wahr? Es ist schon ein bisschen so.
Die Kapitel sind ja nicht sehr lang.
Wenn das ich kann jetzt zum Beispiel den Anfang vorlesen. Weil da komme ich, also ich habe auch... Ich lese mal den Anfang vor. Der spielt in einer Stadt unweit von hier. Das geht so. Kein Körper, nur ein Kopf. Wie nach einer Hinrichtung. Als ob ihn jemand aus dem Korb genommen und dahin gepflanzt hätte. Er ruhte auf einem mächtigen Sockel, doch eigentlich ruhte er auf dem Polster seines ausladenden Bartes. Hohe Stirn, scharfe Nase, grimmig verzogener Mund und eine seltsam steif nach hinten verwehte Frisur. Die Augen musste man zwischen Stirn und Bart suchen, trotzdem fühlte man sich von ihrem Blick gefangen, sobald man die Stufen zum Denkmal betrat. Der Kopf war kantig, wie mit grobem Werkzeug aus schwerem Metall geschnitten, der Gesichtsausdruck ernst und kalt. Er stand im Zentrum der Stadt, an einem Platz, der keiner war, eher die Ausbuchtung einer an sich schon breiten Straße. Rundherum die grauen Häuser mit den vielen Fenstern und den vielen Platten, wie man sie überall sah. Der Kopf blickte von seinem Sockel auf einen kleinen Park und eine große Halle auf der gegenüberliegenden Seite. Hätte er sich umschauen können, wäre er immer nur auf die gleichen Neubauten gestoßen. Hinter ihm eine hohe dunkle Wand mit Inschriften, die ich noch gar nicht lesen konnte, als ich die ersten Male dort war. Obwohl ich sie seit jüngsten Jahren kannte, sah für mich die Innenstadt eigentlich überall gleich aus. Oft bin ich als Kind mit der Familie, mit Mutter, Vater und Schwester durch die Straßen gezogen, wenn wir bei der Großmutter zu Besuch waren. Wir konnten ja nicht tagelang in ihrer kleinen Wohnung am Stadtrand herumsitzen. Nur wussten wir nie so recht, was wir mit uns anfangen sollten. Die Stadt hatte nicht viel zu bieten. Meist liefen wir ziellos umher und ich rannte herum, um meinen Übermut loszuwerden, oder wir gingen auf den Markt oder setzten uns in ein Café. Wenn es kalt war und geheizt werden musste, war die Luft bräunlich verfärbt. Im Staub, der sich auf die Autos gelegt hatte, konnte man mit dem Finger Zeichnungen machen. Meine einzige Orientierung war der Kopf. Überlebensgroß. Wie er war, musste er selbst auf Erwachsene einschüchternd wirken und erst recht auf einen kleinen Jungen. Ich schaute immer zu ihm hoch, wenn wir daran vorbeikamen, und wenn wir herumschlenderten, tauchte er unvermutet hinter der nächsten Straßenecke wieder auf. Ich wusste auch, wem er gehörte, meine Eltern hatten es mir gesagt. Als wir wieder einmal darauf zugingen, rannte ich plötzlich los. Niemand rief mir hinterher, es war ja nichts Besonderes, nur hatte ich diesmal ein Ziel. Von weitem hatte ich bemerkt, dass beim Kopf Blumen auf dem Boden lagen, ein Strauß mit roten Blüten. Das hatte ich noch nie gesehen und dachte, es hätte sie dort jemand versehentlich liegen lassen. Also rannte ich hin, um sie zu holen und wieder zurück, um sie meiner Mutter zu überreichen. Sie kam gar nicht dazu, sich darüber zu freuen. Meine Großmutter war in heller Aufregung, schaute mich entsetzt an und blickte sich ängstlich um, ob jemand die Szene beobachtet hatte. Als sie nichts Auffälliges sah, nahm sie meiner Mutter die Blumen sofort wieder aus den Händen und brachte sie eilends dorthin zurück, wo sie ihrer Meinung nach hingehörten. Später behauptete sie, der Kopf sei von da an bewacht worden. Aber das hatte sie sich nur so eingebildet. Danke. Auch das stimmt. Es wird von zwei Menschen bezeugt. Es könnte ja so sein, oder man versucht sich hier so als Jugend, also was für ein netter Junge, der sofort die Blumen mit der Mutter schenken will. So. Also auch das stimmt. Und das ist eben auch wichtig, weil der Hintergrund dieser Geschichte ist schon auch, dass ich bin in der Schweiz aufgewachsen, in der Nähe von Zürich, aber wir waren zweimal im Jahr in der DDR. Und das war schon, also das war etwas Besonderes. Insofern, die anderen waren dann halt in den Frühlingsferien, in den Herbstferien in Adelboden oder in Arosa und ich war in Karl-Marx-Stadt. Und das ist schon eine Erfahrung, die ich nicht missen will und auch etwas Besonderes. Man hat schon als Kind gemerkt, dass das ein anderes Land ist als das, was ich sonst kannte.
Ja, das war auch für mich das besonders Spannende an diesem Buch, dass ein Schweizer Junge über seine Kindheit in Karl-Marx-Stadt oder Großmutterbesuche, die sowieso manchmal auch langweilig sein können, aber dazu kam noch dieser Chemnitzer oder Karl-Marx-Stadt Hintergrund. Und diese Kapitel sind auch ziemlich düster und ein bisschen mit Angst durchsetzt. Auch das letzte Kapitel spielt wieder in Karl-Marx-Stadt und zwar am 7. Oktober 1989. Mhm. Und das ist, da hat die ganze Novelle ja eigentlich was Positives hat, weil es ja geklappt hat. Ja. Da ist eigentlich was Heiteres, es hat geklappt, am Ende kriegen sie sich, es ist doch eine großartige Novelle. Ja. Aber der düstere Hintergrund ist am Anfang und auch am Ende wird er deutlich. Mhm. Und zwischendrin auch bei der Beschreibung der Grenze. Da gibt es ein Kapitel, was für die Leute, die aus dem NSW, der Begriff kommt hier nicht vor, aber das nicht-sozialistische Wirtschaftsgebiet hieß das in der DDR. Mhm. Und wer aus diesem nicht-sozialistischen Wirtschaftsgebiet in die DDR einreiste, hatte ähnliche Erfahrungen an der Grenze. Und auch die werden von Ihnen sehr gut geschildert. Mhm. Die hatten ja die DDR-Bürger nicht, weil sie eigentlich nie eingereist sind. Die waren ja schon eingesperrt. Und da ging es eher um die Ausreise. Aber das sind so drei Sachen, wo auch der unangenehme oder auch finstere, bedrohliche Hintergrund deutlich wird.
Ja, also ich war tatsächlich, jetzt war ein Zufall, ich war am 7. Oktober 1989, am 40. und wie sich dann herausgestellt hat, letzten Jahrestag der DDR in Karl-Marx-Stadt. Und das war wie immer, da hat mein Vater gesagt, der hat sehr dafür interessiert. Also und zwar einfach, er hat sich dafür interessiert. Und zwar nicht ich als Schweizer und so, sondern er hat sich für diese Gesellschaft interessiert. Und dann sagt er es ganz klar, dann sagt er, wir gehen jetzt mal in die Stadt, vielleicht gibt es dort etwas. Und eigentlich eher in der Hoffnung, es gibt vielleicht wegen einem Prunkzug oder irgend sowas. Und dann sind wir mitten da reingekommen in diese Demonstration, sind aber rechtzeitig gegangen. Also der hat dann schon gewusst, ich war 17 damals, wir müssen jetzt weg, sonst könnten wir Ärger kriegen. Und ich meine, wenn man als Kind, als fünfjähriges Kind über die, also in Hirschberg über die Grenze fährt, also man fuhr dann von Zürich aus Richtung Hof und dann bei Hirschgärt über die Grenze und dann Süden Autobahn Zwickau und dann nach Karl-Marx-Stadt. Das ist schon eindrücklich, wenn man dann so nachts um zwei dort auf diesem Areal steht und wartet und vorne die Mutter, die ein bisschen Angst hat, der Vater, der unruhig ist und so. Also das sind schon Dinge, die man dann, oder die Grenze, wenn man die gesehen hat, also wie die sich, also das wissen Sie ja, aber das brennt sich schon ein, ja.
Es werden ja auch andere Dinge mitgeteilt, zum Beispiel über das Gefängnis Hoheneck wird erwähnt, was gedroht hätte, wenn es nicht geklappt hätte und sowas. Also da wird vieles auch angedeutet, was dann die Ängste der Protagonisten fühlen lässt. Die werden gar nicht beschrieben, es werden nicht so viele Gefühle beschrieben. Die Erzählung ist relativ nüchtern oder sogar sehr nüchtern, aber die Gefühle kommen, wenn man sich das alles zusammensetzt, also das in dem Leser entsteht, das ohne dass das vorgegeben wird, weil immer diese Blöcke sind mit diesen bedrohlichen Konsequenzen, die möglicherweise drohen.
Ja, klar. Also ich meine, darum ist es ja auch eine Novelle. Darum habe ich auch bewusst mich entschieden, das Novelle auch zu nennen, weil bei einem Roman hätte man mehr den Druck, jetzt da noch quasi tiefenpsychologisch zu bohren. Und das ist ja irgendwie unangenehm, wenn man so die Liebesgeschichte, die einem biografisch so nahe steht, darstellen müsste. Ich will mir auch nicht vorstellen, wie die sich zum ersten Mal nahe gekommen sind oder so. Das will ich. Ich meine, würden Sie das wollen bei Ihren eigenen Eltern? Nur weil die mal so eine Nummer hingelegt haben, das dachte ich. Nee, das ist. Ich halte das an der Oberfläche und ich mache das, damit das irgendwie auch historisch für Leute, die das vielleicht nicht so genau kennen oder auch froh sind, wenn sie das nochmal lesen, mache ich das eher in Form einer Novelle, weil ich mich dann oder an die Ereignishaftigkeit halten konnte. Eine sich ereignete, unerhörte Begebenheit, wie ein Weimaraner mal gesagt hat. Und es sind eigentlich drei novellistische Höhepunkte drin. Der erste, den habe ich jetzt schon verraten, das ist der mit, er kommt an und sieht, die haben den Stempel geändert. Es gibt noch einen zweiten, den können wir auch verraten oder auch nicht, je nachdem. Und die andere Geschichte ist die mit den Drohszenarien. Also man muss natürlich einerseits wissen, in diesen Gesetzestexten, welche Mentalität steht dahinter, die überhaupt so eine Aktion nötig gemacht haben. Aber man muss auch wissen, was wäre passiert, wenn das eben nicht geklappt hätte. Und es gab in Hoheneck, also in halber Strecke zwischen Karl-Marx-Stadt und Zwickau, gab es dieses Gefängnis, wo republikflüchtige Frauen, ein Frauengefängnis, gescheiterte Republikflüchtige, kennen Sie bestimmt, eingebuchtet wurden. Und zwar egal, ob das Mörderinnen waren oder Leute, die Republikflucht versucht haben. Und mein Vater auch. Es gab unmittelbar davor, das habe ich auch genau recherchiert, gab es zwei Schweizer Studenten in Berlin, Bernhard Cloetta und Alex Baumgartner hießen die, der eine lebt noch, und die haben sich so ein bisschen versucht, als Schweizer hatte man vielleicht speziellere Möglichkeiten, da hin und her zu reisen. Die haben versucht, sich so als Fluchthelfer auch zu betätigen, die haben auch zum Teil mit Stempeln gearbeitet. Die hatten aber einen Stempel, den hatten sie nicht selber gemacht, sondern den hatten sie von irgendwoher gekriegt. Dieser Stempel war 3 Millimeter zu groß vom Durchmesser. Und jetzt müssen Sie sich mal vorstellen, Grenzbeamten, die den ganzen Tag denselben Stempel sehen, wenn die einen Stempel sehen, der 3 Millimeter zu groß ist, da kann man gleich reinschreien, kann man gleich Pfeile machen, es handelt sich hier um eine Fälschung, ein absoluter Anfängerfehler, 3 Millimeter zu groß. Ich habe die Bögen meines Vaters, ich habe bis auf jeden Abstand von jedem Buchstaben vom Rand der, also alles ganz genau ausgemessen. Ich habe das, ich habe es sogar auf meinem Handy, ich kann es Ihnen zeigen. Das alles ganz genau ausgemessen und die beiden hatten einen Stempel, der war 3 Millimeter nicht so groß. Die sind dann aufgeflogen. Die sind über 250 Tage in Hohenschönhausen in Nähe Berlin im Gefängnis gewesen. Die wurden über 100 Mal verhört von der Stasi, weil sie natürlich wissen wollten, was das für ein Netzwerk ist und so. Das gab eine Staatskrise zwischen der Schweiz und der DDR. Also wir reden jetzt von 1964, 65. Den sogenannten Visakrieg, da hat die Schweiz, die offizielle Schweiz gesagt, ja gut, solange die inhaftiert sind, kriegt niemand mehr ein Visum, vor allem Sportler. Es gab dann irgendwelche Schwimmweltmeister, Europameisterschaften in Genf, da hat die Schweiz einfach gesagt, gut, DDR-Sportler kriegen kein Visum mehr, solange die beiden eingebuchtet sind. Das ging auf Seiten der Schweiz hoch bis zum also eigentlich in Deutschland würde man sagen Außenminister, in der Schweiz ist es dann der Vorsteher des Außendepartements, einer der 7 Bundesräte, also bis auf die Ebene. Und auf der Ebene der DDR ging es hoch bis auf die Ebene Erich Milke und Obricht. Also die beiden waren involviert und natürlich war übrigens auch Wolfgang Vogel involviert, der war auch involviert. So ist das eskaliert und das war auch ein Thema in der Schweizer Presse zumindest. Das wusste mein Vater ein Jahr vorher. Und er hat sich aber das habe ich ihn auch gefragt, hat sich das nicht wenigstens so ein bisschen, und gesagt, nein, er wusste ja, das ist irgendwie unprofessionell, 3 Millimeter zu groß. Und das mache ich besser. Und er hat mir auch gesagt, wenn die Geschichte mit dem geänderten Stempel nicht gewesen wäre, wenn die den Stempel nicht geändert hätte, wäre das eine absolut smarte Ausreise gewesen. Meine Mutter wäre in der DDR in eine Schweizer Touristin umgewandelt worden, hatte ein Hinreiseticket. Den Hinflug hatte sie leider nicht angetreten, also von Zürich nach Prag. Aber da konnte man einfach, das war so ein Heft, also das hier, was hier vorne drauf ist, da konnte man einfach das Hinreiseticket rausreißen, da sah man noch die Perforierung, dass da mal ein Hinreiseticket gewesen war. Das Rückreiseticket hat sie, den richtigen Pass mit dem richtigen Foto hatte sie auch. Also wenn das nicht wenn die diesen Stempel nicht geändert hätten, dann wäre das eine reibungslose Aktion gewesen. Ich bin sehr froh, dass sie diesen Stempel geändert haben, weil die Geschichte wird dadurch sehr, sehr viel spektakulärer.
Sehr wichtig, diese Stelle, ja. Es gibt auch so ein paar andere Leitmotive, die sich so im Hintergrund, wenn man sich das so als Film vorstellt, da laufen immer mal russische Soldaten durchs Bild. Schon am Anfang, Club der Roten Armee, gab es das wirklich? Also ich habe die Erfurter gefragt, die konnten sich nicht erinnern, ehrlich gesagt. Ich weiß, was war das für ein Club? Hieß der wirklich so?
Nein, das sagte man da so unter den Studierenden. So. Haus der Roten Armee, das war natürlich ein Haus der deutsch-sowjetischen Freundschaft. Aber das hat man offenbar... Das kennen vielleicht, kann Sie bestätigen, das hat man oftmals dann so, umgangssprachlich hat man das oftmals
das mag als sein, ja.
Haus der Roten Armee. Es gab kein Haus der Roten Armee, es gab ein Haus der deutsch-sowjetischen Freundschaft.
Das gab es ja an der Stelle. Überall, ja. Und da tauchen auch schon Tschechen auf.
Da tauchen, das
ganz
war eigentlich
merkwürdig, obwohl die da eigentlich gar keine Rolle spielen. Nee. Und zwischendurch tauchen
Russen auf.
Russen auf, und zwar 1965 oder 66 in Prag. Da habe ich mich gefragt, kann das sein? Ja, kann natürlich sein. Ein paar russische Soldaten waren da immer, aber die Masse kam ja erst 68. Ja. Aber dass die schon 66 da den Vater umgeben in dem falschen Bus und dann diese großartige Szene mit diesen Prager Bierhallen, wo sich auch viele DDR-Touristen...
Das kann ich vielleicht noch einen Auszug vorlesen.
...dran oder? Erinnern können, damit, das ist eine großartige Szene.
Damit Sie nicht dann sagen, er hat gar nichts
vorgelesen. Wenn man jemals in der alten Zeit... in Prag Bier getrunken hat, dann wird man sich erinnern können. Das war jetzt nicht das Uflecko oder sondern irgendein Bahnhofsbistro, aber diese Stelle fand ich auch sehr klassisch.
Es spielen Tschechen eine Rolle und es spielen Russen eine Rolle. Und zwar Tschechen insofern, als es war so ein Abend, es war so, meine Mutter hat Kunsterziehung, hieß das, in der DDR studiert, in Dresden, und dann hat man so eine Reise gemacht nach Erfurt und Weimar natürlich. Und hat Kirchen und Museen besucht. Und mein Vater hat Germanistik studiert in Zürich. Und das war Emil Steiger. Das war der große Germanistikprofessor in Zürich. Ein ganz großer Goethe-Forscher. Und der ist natürlich mit allen Seminargruppen ständig nach Weimar gereist. Und dadurch haben sie sich überhaupt dann kennengelernt. Und meine Mutter sagt, ihnen hätte man gesagt, ja, in diesem Haus der Roten Armee, da gibt es eine Gruppe von tschechischen Studierenden. Und ist ja gut, wenn man mal so ein bisschen Leute kennenlernt, dann kann man vielleicht mal in Prag da unterkommen und so. Also meine Mutter hielt meinen Vater zuerst für einen Tschechen. Das ist so. Er ist aber Schweizer, das kann ich bestätigen. Und dann haben sie, in Prag war es dann tatsächlich so, also wie gesagt, Sie kennen jetzt die Geschichte, er kommt an, er sieht dass sie den Stempel geändert haben, und dann ist er ein bisschen irritiert. Und zwar heißt es dann, er kommt dann in eine Bierhalle in Prag. Und das ist ja auch, ich habe auch aus Recherchezwecken diese Reise gemacht von Dresden nach Prag im Zug. Zug ging morgens um 9.20 Uhr, am Tisch nebenan saßen zwei Tschechen, die hatten um 23:30 in Prag 4 Pils getrunken. Das, was ich nicht moralisch meine, aber einfach, ich sage nur, es hat irgendwie eine gewisse Plausibilität. Vielleicht lese ich mal den Anfang dieses Kapitels. Das geht so. Ein hoher Saal mit gewölbter Decke und ohne Fenster, dafür mit Glasscheiben im Dach. Die Luft war schlecht und auch das Licht. Fahler Sonnenschein fiel durch die matten Scheiben und von der Decke hingen einige Lampen tief in den Raum, die kaum Helligkeit spendeten. Regelmäßig im Saal verteilt standen kleine runde Tische auf einem Bein und von einer Höhe, dass man sich stehend bequem darauf abstützen konnte. Stühle gab es keine. Um jeden Tisch scharten sich 6 Männer, nicht mehr und nicht weniger, als seien sie abgezählt. Jeder hatte ein Bierglas vor sich, aus dem er ruhig und in großen Schlucken trank. Danach stellte er es wieder ab, sah auf den Tisch oder zu Boden oder in den Saal mit leerem Blick, anscheinend ohne Interesse an dem, was um ihn herum vorging, um nach kurzer Zeit das Glas erneut anzusetzen. Kaum war es leer, bekam man ein volles, ohne dass man hätte bestellen müssen. Alle tranken auf dieselbe eintönige Weise, ein vollkommen gewohnheitsmäßiger Vorgang. Unter den Gästen wurde nicht geredet, man tauschte auch keine Blicke aus. Es schien zumindest so, als ob man einander gar nicht wahrnehmen würde. Undenkbar, dass einer dem anderen zugeprostet hätte. Die Stille im Saal war bedrückend angesichts der vielen Leute, die sich darin aufhielten. Die einzigen Geräusche entstanden, wenn wieder ein Glas auf dem Tisch abgestellt wurde, ab und zu noch ein Husten oder Räuspern. Von draußen drang kaum Lärm herein. Bedient wurden die Männer von einer ältlichen Frau, die unermüdlich zwischen der Theke und den Tischen hin und her eilte, genauso unermüdlich wie die Männer Bier tranken. Sie nahm am Tresen immer gleich mehrere Gläser auf einmal mit, machten mit ihrem Tablett den Rundgang und stellte, ohne zu fragen oder den Gast auch nur fragend anzublicken, jedem ein neues Glas hin, dessen altes leer war. Dabei machte sie mit Kreide einen Strich auf den Tisch. Sie schien sich lautlos durch den Raum zu bewegen, keiner der Männer schenkte ihr seine Aufmerksamkeit. Hinter der Theke, im Fond des Saales, stand ein dicker Mann, der unablässig Bier zapfte und die vollen Gläser auf den Tresen stellte. Als mein Vater, noch gänzlich benommen, gleich nach der Ankunft in Prag vor das Flughafengebäude trat, hatte er keine Ahnung, was er nun tun und wohin er sich wenden sollte. Vor der Ankunftshalle stand ein Bus. Mein Vater stieg ein, ohne zu überlegen und zu merken, dass es kein öffentlicher Bus war, sondern einer für russische Soldaten. Im Bus blickten ihn von allen Seiten überraschte Gesichter an. Die Soldaten waren offensichtlich erheitert über den verirrten Fremdling. Man fuhr in Richtung Stadt. Unterwegs wurde rundherum ohne Unterlass geredet und gelärmt. Mein Vater merkte wohl, dass er Gegenstand der Unterhaltung war, wenn er auch nicht verstand, was über ihn gesagt wurde. Immer wieder richtete einer das Wort an ihn, rempelte ihn ein wenig an oder klopfte ihm sogar auf die Schulter. Es war unmöglich, sich zu verständigen, doch wirkte die Stimmung nicht bedrohlich. Draußen eilten die Häuserzahlen vorbei, der Bus fuhr schnell und unruhig, es herrschte viel Verkehr. Immer wieder musste der Fahrer anderen Fahrzeugen ausweichen, man wurde gehörig durchgeschüttelt. Irgendwann muss meinem Vater bewusst geworden sein, dass ihn dieser Russenbus nicht weiterbrachte. Er wusste ja nicht einmal, wo er hinfuhr, also bahnte er sich einen Weg durch das Gedränge nach vorn und versuchte dem Fahrer begreiflich zu machen, dass er aussteigen wolle. Dieser blickte ihn erstaunt an und bedeutete ihm mit den Händen, dass er hier nirgends halten könne. Wenige Zeit später bremste er jedoch plötzlich, fuhr an die Seite, öffnete die vordere Tür und nickte dem seltenen Fahrgast zu. Der stieg aus, irgendwo an einem Platz. Gegenüber lag ein Bahnhof. Rasch überquerte mein Vater den Platz, ging in die Bahnhofshalle hinein und entdeckte dort ein Bahnhofbuffet. Noch immer benommen trat er ein. Dann trinkt er ein Bier.
Herzlichen Glückwunsch zu diesem wunderbaren Buch. Und für Sie jetzt die, danke schön. Für Sie jetzt die Möglichkeit, die es schon haben, es signieren zu lassen, es hinten am Büchertisch zu erwerben und signieren zu lassen und auch noch privat Fragen zu stellen außerhalb des Mikrofons, des Protokolls. Und vielen herzlichen Dank und einen angenehmen Abend auch Ihnen.
Danke.